Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen, ihr da draussen zur ersten Folge von Nerdcast im 2024 und gleichzeitig die 10. Folge von uns. Wer hätte das gedacht, dass wir es bis hierhin schaffen? Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören, für die vielen tollen Zuschriften, die wir kriegen. Ja gut, Zuschriften, das hat er früher noch gesehen, Brief kriegen wir keine. Aber die vielen Nachrichten, die wir auf allen möglichen Kanälen gekriegt haben, SMS, WhatsApp, E-Mail, Social Media, merci, merci vielmals. Meistens wirklich tolle, jubilierende Rückmeldungen, das freut uns natürlich sehr. Auch kritische, konstruktive, auch das freut uns natürlich. Hey, denn schlussendlich Nerdcast machen wir auch für euch da draussen. Und wenn ihr Inputs habt, über was für Themen wir uns hier zu viert könnten die Köpfe gegenseitig einschlagen, dann meldet euch bei uns. Und was auch ganz neu ist, wir haben neu auch Merchandise. Und zwar T-Shirts, Hoodies, die wirklich mega geil aussehen. Wenn ihr so etwas anziehen wollt und auf euch und auf uns aufmerksam machen wollt, dann schreibt uns. Und wir sagen euch, was es kostet. Und ihr könnt dann auch eure Wünsche zu uns anbringen. Die T-Shirts werden übrigens gemacht von unserem lieben Freund Lionel Weidnau und seiner Firma Do My Shirt, das war jetzt eigentlich auch unser erster kleiner Sponsor. Danke vielmals, Leo. Also, nochmal, danke vielmals ihr da draussen fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Mittlerweile sind es 2000 Euro von Nerdcast. Das ist natürlich wow, oder? Ihr seid richtig geil und ihr rockt. Gut, wieso mache ich heute Anmoderation und nicht der Fran? Denn heute ist eine ganz spezielle Folge. Und um was es da geht, das muss ich, glaube ich, schnell zuerst erklären. Also, wir kennen das ja alle, dass man eine Band oder ein Album hat, wo man einfach mega geil findet und einem völlig am Herzen liegt und irgendwie versteht das sonst niemand auf dem Planet. Also konkret gesagt, du bist mit irgendjemandem am Diskutieren und sagst, hey, wie findest du Band XY, geil, das Album ist mega geil und die Person sagt, oh, ja, geht eigentlich so, finde ich nicht so stark. Und du denkst, hey, hinter welchem Busch lebst denn du eigentlich? Du kommst ja überhaupt nicht raus. So, also um das geht's. Um völlige Herzensangelegenheiten von uns, um Bands oder Alben, die wir einfach finden, hey, das müsst ihr kennen und wo wir wollen versuchen, euch die auch näher zu bringen. Und ich mache jetzt auch gerade mal den Anfang. Und ich habe eigentlich ein paar so Alben, also wenn ich zurückdenke, im 1980 ist eine Band, die hat Tigers of Pantang mit einem Album, das hat Wildcat geheissen, rausgekommen und ich habe damals gefunden, boah, das ist ja wohl jetzt absolut das Geilste überhaupt. Aber mein Umfeld hat so gefunden, ja, ja, ganz okay, Iron Maiden und Priest sind cooler. Und 3 Jahre später ist dann etwa wieder das Gleiche passiert. Es kommt eine Band, die heisst Savage mit einem Album, das heisst Loose and Lethal. Und da habe ich wieder gefunden, Mamma mia, das gibt's ja gar nicht, so muss Metal tönen. Aber irgendwie bin ich auch dort ein bisschen der Einzige gewesen. Oder es gibt also Alben von ein bisschen berühmteren Leuten, wenn ich jetzt die Ultimate Sin vom Ozzy nehme. Dort habe ich von links und rechts Kleber gekriegt, weil ich das Album so gut gefunden habe. Und alle haben gesagt, ja, das ist doch ein völlig Sellout-Album und die vielen Keyboards und sowieso und anbietend ans Radio etc. Und ich dachte, was, von was haben die? Also ich meine, mega geiles Album, extrem rockig. Keyboards hat es auf Park and the Moon viel mehr gehabt. Völlig gitarrenlastiges Album, super Songs. Du kommst überhaupt nicht raus. Jo. Also, so ein bisschen um die Thematik geht's. Ich habe mir für die heutige Folge allerdings wirklich eine totale Herzensangelegenheit ausgesucht. Und zwar geht's um die Band Rough Cut mit ihrem Debütalbum, das 1985 rausgekommen ist. Und das Album ist für mich wirklich total mega wichtig. Ich bin Fanboy zu 2000%, wenn es um das Album geht. Und das wäre auch eins von denen, wo ich auf die berühmte einsame Insel mitnehmen will. Ja. Aber eben, es ist so, mit dieser Meinung stand ich irgendwie ein bisschen einsam in der Landschaft. Und genau um das geht es ja in dieser Folge. Und ich versuche, euch drei hier innen und euch da draussen das supergeile Album ein bisschen näher zu bringen. Also, und damit das auch gelingt, muss ich halt ein bisschen zurückgehen und würde gerne ein bisschen etwas über die Geschichte von Rough Cut erzählen. Und für das müssen wir zurückgehen, am Anfang der 80er Jahre, an die Westküste der USA, genauer gesagt nach San Diego, denn dort formiert sich die Band Rough Cut ums Gesangsausnahmetalent Paul Shotino. Es gibt verschiedene Besetzungswechsel am Anfang, bis die erste fixe Line-Up steht. Und diesem Line-Up angehören tun eben der Paul Shotino, der Claude Schnell an den Keyboards, der Joey Cristofanilli am Bass, der Dave Alford an den Drums und das Gitarrenwunderkind von San Diego, der Jake Williams. Und der ist dann später bekannt worden unter dem Namen Jake E. Lee.
Rough Cuts sind an Probe, schreiben Songs, spielen Gigs in San Diego oder auch im Grossraum L.A. Und dort wird 1982 der Ronnie James Dio auf die Band aufmerksam und nimmt Rough Cut unter seine Fittich. Der Ronnie produziert das erste Demo von Rough Cut bei ihm daheim im Studio. Und zwei von diesen Songs landen dann auf einem Sample, der heisst L.A.'s Hottest Unsigned Bands. Wendy Dio, die Frau von Ronnie, wird Managerin von Rough Cut. Und so wird die Band eigentlich eine Familienangelegenheit im Haus Dio. Die Band ist fleissig am Song schreiben, tritt im Vorprogramm von Dio auf, kann eigentlich die ersten grösseren Erfolge verzeichnen, hat eine grössere Anhängerschaft, aber irgendwie ist kein Label daran interessiert, die Band zu sein. Und zur gleichen Zeit tut der Ronnie James Dio seine Solo-Band zusammenstellen, dann hat sich er gerade von Black Sabbath getrennt und dort braucht er noch einen Gitarrist. Und dort schnappt er sich von eben diesen Rough Cut den jungen Jakey Lee weg und mit ihm ist er 6 Wochen lang am Proben und schreibt die ersten Songs, die zum Teil nachher in gewissen Versionen auf dem Debütalbum erschienen sind, sagt die Legende. Aber irgendwie will das trotzdem nicht so richtig klappen zwischen den beiden. Und der Gitarristenposten in der Soloband von Dio kriegt dann schlussendlich ja der Vivian Campbell, wie wir alle wissen. Der Jake allerdings, der schafft es nachher zur Weltruhm, denn er ersetzt ja den Randy Rhoads beim Ozzy Osbourne und wird sein neuer Gitarrist. Aber ich schweife ab, darum zurück zu Rough Cut. Die haben also keinen Solo-Gitarrist, aber man wird schnell fündig, und zwar auch in San Diego. Dort gibt es ein weiteres Gitarrenwunderkind. Und das heisst Craig Goldie. Er nimmt dem Jake seinen Platz ein. Und Craig Goldie wird ja übrigens nachher später dann auch mal beim Dio Gitarrist. Also ihr seht, dort ist irgendwie so ein bisschen jeder mit jedem. Und für den Dio ist Rough Cut offensichtlich auch so ein bisschen Talentschmiede gewesen, unter anderem. Und Rough Cut stehen einmal mehr ohne Gitarrist da und die Anforderungen sind schließlich hoch. Und es gibt so ein weiteres Gitarrenwunderkind und das kommt aus San Diego und das heisst Amir The Rock. Und genau der Amir The Rock übrigens, den habe ich für diese Folge kontaktiert und ihm ein paar Fragen stellen. Und das werden wir dann später hier auch noch hören. Gut, also, es wird weiter Songs geschrieben und dann passiert es, Ende 82 werden sie vom Ted Templeman entdeckt. Ted Templeman ist der Chef von Warner Brothers und dort schon bekannt gewesen, weil er als Produzent von Van Halen unter anderem sehr, sehr erfolgreiche Platinalben produziert hat. Und er sagt der Band, hey, ich will das Album auch gerade produzieren, ich müsst einfach noch schnell ein bisschen warten, denn ich habe noch die ein oder andere Verpflichtung, unter anderem hat das Soloalbum von David Lee Roth produziert oder im gleichen Jahr dann auch noch Aerosmith. Gut, also Rough Cut warten und warten und warten und knapp ein Jahr später haben sie dann langsam die Nase voll und sagen, hey, irgendwie geht nicht, was machen wir? Gefunden wird Tom Allum als Ersatzproduzent und das ist ja wirklich jetzt mehr wie nur Ersatz. Den kennen wir ja schlussendlich von unseren Nerdcast-Folgen auch schon bestens. Er hat ja die besten Judas Priest-Alben produziert. Er wird also der Produzent von Rough Cut. Sie gehen also endlich ins Studio, produzieren ein relativ zügiges Album und nehmen es auf. Und im Februar 85 kommt dann das Debütalbum von Rough Cut raus. Mit 10 absoluten Knallersongs, wenigstens meiner Meinung nach. Nach der Veröffentlichung geht die Band exzessiv auf Tour mit dem Dio. Nachher gibt es eine lange Tour in den USA im Vorprogramm von Krokus und von Accept. Dann gehen sie auf Japan, dann gehen sie auf Europa. Sie haben eigentlich ordentlich Erfolg, haben so der eine oder andere kleine Radiohit, aber irgendwie so richtig passieren tut es nicht. Gut, sie gehen wieder ins Studio, nehmen das Follow-up-Album auf. Das ist zwar nicht ganz so gut wie das Debütalbum, aber ich finde auch wirklich sehr solid. Sie gehen weiter auf Tour, spielen. Und dann passiert es, die Band geht auseinander. Der Paul Sciottino geht weiter, ihn zieht jetzt zu Quiet Riot. Und die übrigen verbliebenen Bandmitglieder, die machen mit Perry McCarthy weiter, aber auch das will nicht so wirklich gut funktionieren. Und eben der Perry McCarthy, der wird dann der Sänger von der neuen Band vom ehemaligen Billy Idol-Gitarrist Steve Stevens. Die Band heisst The Atomic Playboys und haben ein wirklich sehr gutes Album rausgebracht. Aber ich bin schon wieder am Abschweifen. Also, zurück zu Rough Cut. Die sind also schon wieder Vergangenheit. Die Band löst sich auf, Mitte in den 80er Jahren, genauer gesagt, ich glaube, etwa 87 rum. Dann ist eigentlich Funkstille und erst etwa so, im 2003 rum, gibt's erste Reunion-Gerüchte. Die Band spielt einzelne Gigs, hat grossen Erfolg, hat natürlich einen Die-Hard-Kult-Status erlangt mittlerweile. Immer mal wieder auf der Bühne. Und dann bringen sie ja tatsächlich ein neues Album raus. Oder besser gesagt, 2 neue Alben. Denn mittlerweile gibt es 2 Versionen von Rough Cut. Es gibt eine, die kann man eigentlich vernachlässigen. Und die richtige, in Anführungszeichen, ist die, wo noch der Paul Schattino, der Amir Dirac, der Matt Thorn und mittlerweile der Carlos Cavazo an der Gitarre ist. Gut, also, das ist so ein bisschen zur Geschichte von Rough Cut. Jetzt aber zum Album. Wieso ist denn mir das so verdammt wichtig? Und wieso müsst ihr unbedingt wissen, wieso das so grandios ist? Also, ein absolut zeitloses Musikdokument aus den 80er Jahren. Für mich ist allerdings die Band weit, weit weg von irgendwelchen Hair-Metal-Bewegungen. Für mich ist Rough Cut vielmehr eine sehr eigenständige Band, irgendwo im Hardrock-Metal-Bereich mit einem sehr düsteren Einschlag. Was für mich aber fast zu oberst auf der Liste steht, ist das fantastische Songwriting. Denen haben wir bei Rough Cut wirklich fünf absolut Top-Instrumentalisten. Das von da bei der Rhythmusgruppe, Bass, Schlagzeug, zwei Hammer-Gitarristen und das Ausnahmetalent Paul Schattino am Gesang. Die Produktion von Tom Allen ist auch völlig zeitlos und ich finde, das besteht bis heute, wenn ich würde das Album mit aktuellen Releases vergleichen. Alle 80er Verbrechen sind eigentlich nicht gemacht worden. Wir haben keine Drums mit 5 Sekunden Snare, Hall drauf, auch die Delay-Eskapaden beim Gesang oder die Big Big Guitars. Nein, es ist eine staubtrockene, ehrliche Produktion, die wirklich einfach nur knallt. Und so tönt, als ob es vorgestern aufgenommen worden ist. Aber gehen wir doch mal zu den Songs. Das Album startet mit dem Opener Take Her. Der ist übrigens co-written by Ronnie James Dio. Und der Song startet mit einem sehr ungewöhnlichen und einzigartigen Riff. Für mich nur schon das allein ein Meilenstein. Songwriting von Taker absolut top-notch und über allem drunter Paul Schottino mit seinen Gesangsqualitäten. Gitarre-Solo vom Feinsten, hey, wirklich ein kleines Meisterwerk für mich. Dann der nächste Song ist «Piece of My Heart». Das ist ein Song, der durch Janis Joplin bekannt worden ist. In den späten 60er Jahren. Diesen Song haben sie schon länger im Live-Set gehabt und das Label hat darauf bestanden, dass sie das aufs Album nehmen. Das könnte eine gute Sache sein. Ich finde, das ist eine absolut gute Sache. Ja, nicht immer gerne Cover-Version, aber die ist völlig gelungen. Aber für das muss eben auch so ein Sänger sein wie der Paul Schottino. Die nächste Nummer, das wäre dann «Never Gonna Die». Dort hat das Label auch gesagt, hey Jungs, da ist noch ein weiterer Coversong, den ihr bitte aufnehmt. Von einer australischen Band namens Choir Boys ist der Original geschrieben worden. Rough Cut haben den eigentlich nicht aufnehmen. Ich finde, es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nummer. Ist auch ein kleiner Radiohit gewesen und fällt in keiner Weise ab. Der nächste dann ist wirklich so eine monumentale Lieblingsnummer von mir. Das ist «Dreaming Again», eine düstere Halbballade, so ein bisschen Sabbath-Dio-Stil, grandios instrumentiert, könnte meiner Meinung nach auf Heaven and Hell oder auf Marble sein und würde absolut dort nicht abfallen. Dann der Rauskicker auf der Seite 1, also wenigstens auf der Vinyl-Version, ist «Cut Your Heart Out». Das ist wirklich eine anstrengende, obergeile Abtempo-Metal-Nummer und natürlich ein absoluter Live-Knaller. Und dann Kunst. Der Song Nummer 6, der heisst «Black Widow» und das ist für mich so eine Art heiliger Gral. Wie um Himmels Willen kann man in dieser Zeit auf so einen Song kommen, im Vergleich zu dem, was sonst die anderen Bands so ein bisschen rausgebracht haben. Düster, schleppend, geheimnisvoll, grandios instrumentiert, 4,5 Minuten, monumental, geile Musik. Sowas von atmosphärisch, ich kriege bis heute bei jedem einzelnen Part immer noch Gänsehaut. Hört euch das «Black Widow» an. Dann auf dem Album der nächste ist «You Keep Breaking My Heart». Auch das ist wieder so eine düstere, schleppende Halbballade. Ich habe Rough Cut eh gern, wenn sie so ein bisschen im Mittempo sind. Das ist einfach grossartig. Der nächste Song ist «The Kids Will Rock». Das ist so eine weitere Lieblingsnummer von mir. Ich finde, was dort Gitarren abliefern, so der Wave-Touch, den das hat, das ist auch völlig anders als das, was die anderen Bands gemacht haben zu dieser Zeit. Ich finde absolut grossartig. Und dann die letzten zwei Songs, «Dress to Kill» und «She's Too Hot». Die könnte man dann sagen, okay, das ist einfach wirklich nur noch sehr, sehr gutes Niveau. Vor allem bei «She's Too Hot» merkt man dann doch ein bisschen 80er-Jahr-Songwriting. Hey, aber völlig egal. Für mich, wie gesagt, das Debütalbum ein völlig persönliches Meisterwerk mit Perlen-Songs wie «Take Her» oder «Dreaming Again» und allen voran «Black Widow». So, ich habe fast fertig. Und bevor ich von euch drehe, dann unbedingt will erfahren, wie euch denn das Album gefällt, gibt es noch Insiderwissen, und zwar von niemandem geringerem als vom Amir Dirac. Das ist der Rough Cut-Gitarrist, der auf dem ersten Album gespielt hat. Er ist dann nach Rough Cut zur Welt rumgekommen mit seiner eigenen Band Orgy. Das ist dann so ein bisschen mehr Industrial Rock gewesen. Fantastische Band, hören da dort rein. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, ja gut, also komm, ich schreibe doch mal dem Amir Derak. Er ist ein Facebook-Freund von mir, respektive wahrscheinlich eher umgekehrt. Ich habe angeschrieben und gefragt, ob er mir ein paar Fragen beantwortet und natürlich nie und nimmer mit einer Antwort gerechnet. Aber siehe da, nach über einer Viertelstunde schreibt er mir zurück und sagt, hey Dude, alles gut, hey, schick mir deine Fragen, ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Wie cool ist das denn? Und ich habe ihn unter anderem gefragt, hey Amir, wie findest du denn, hat das Album für dich eigentlich gealtert? Und wie tönt es, wenn du es heute hörst? Was findest du gut, was findest du weniger gut? Wie findest du Produktion? Und das hat er mir geantwortet.
Hi Thomas, Amir Derak. Nice to meet you. Thanks for being a fan, first off. Good questions. So let's get right into it. How do I think this album has aged? Well, a lot of this kind of music has, you know, made a big resurgence. So it seems to have aged pretty well as far as, you know, the songs, the music style and production. I think some of the songs on the record will stand the test of time. I think some of the songs on the record were a little cheesy. They weren't my favorite. songs like She's Too Hot and Dressed to Kill and things like that. To me, they were just kind of filler songs. But I agree with you, you know, songs like Black Widow and Taker and Dreamin' Again, You Keep Breaking My Heart. These were, I think, really interesting and different songs, and what made Rough Cut stand out from a lot of the other bands of that era. And the production, well, you know, having Tom Allum and Mark Dodson work on a record was a dream. I learned so much from them and was so inspired by them, you know, and I think it's a big part of why I became a producer, engineer, mixer myself. They were really nice to me and taught me a lot of stuff, but I don't know. There definitely is something to that sound that I feel whatever we captured in that moment, I think it's very unique, and I think it has held up, luckily.
Wow, was für Insights. Das ist natürlich für mich als Fan absolut grandios, so Fragen dürfen zu stellen und so Antworten zu kriegen. Und ich bin ja, wie ich vorher gesagt habe, von dem Song Black Widow fast schon besessen. Und dort wollte ich natürlich von ihm wissen, ob er sich noch erinnern kann, wie es denn eigentlich zu diesem Song gekommen ist, weil er schon maßgeblich beim Songwriting beteiligt war an Black Widow. Und das hat er mir geantwortet.
Let me remember how Black Widow came about. So when I joined Rough Cut, the band had been together for a few years already and a lot of the songs were already written that ended up on our first record. And I had made some contributions, I think, to a couple of songs like You Keep Breaking My Heart, but I hadn't really written my own song yet. I came up with the riff initially, and most of the music for the main part of the song, and it was a very weird riff. And I don't really remember what made me write that riff, but I have, you know, I just have a very different style of writing. I also, you know, love Middle Eastern music, and obviously you can hear a bit of that flavor in anything that I work on, even to this day. And I think I was just trying to write something really heavy and unique. And then I presented it to Matt, our bass player, Matt Thorne. And then we wrote the sort of guitar orchestra section together. That was a part that I think Matt had for something else, and for some reason it just kind of worked. But it really wasn't until we went in to pre-production with Tom Allum that song really came together. And Tom's also a drummer, and he actually sat on the drum kit and helped David come up with the beat for that song. And once all that kind of came together, the song really came together. And then once we got in the studio, I think Paul wrote the lyrics. He may have even written them with Wendy Dio, believe it or not. The guitar orchestra section came together as an idea of our producer, Tom. We started doing this thing, and he heard that part, and he was like, you know, we should really make this into an orchestra. And so Chris and I actually played played those parts multiple times and layered it and layered it and bounced it down to create that huge orchestra section, and then added all the special effects and stuff with our guitar. So it was a really unique song and experience recording. I learned a lot from that, and I'm very proud of that song. Although our A&R guy at the time didn't want the song on the record, believe it or not. He didn't think the song fit and didn't want anything to do with it. But in the end, he caved and let me have the song on the record, which is very strange. But I still to this day agree with you and feel that it is a standout and unique song for Rough Cut, maybe even if the lyrics are a little bit cheesy. But there's something very unique about this song, and I'm very proud of it.
Holy shit, okay. Was für Insiderwissen. Ich habe ja das aufgesogen, als ich das erste Mal gehört habe. Und ich glaube, Fran, du bist ja dann neben mir gesessen und hast meinen Gesichtsausdruck gesehen und gesehen, wie glücklich ich in dem Moment war, wo ich die Antwort durfte hören. Gut. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, jemanden wie Marmier Terak Fragen zu stellen, dann habe ich natürlich bei etwas nicht widerstehen können. Er ist ja so ein Gitarrenwunderkind, der die Nachfolger war von J.G. Lee oder von Craig Goldie. Also grosse Fußstapfen müssen füllen. Aber aus San Diego ist zum Beispiel auch der Warren DeMartini gekommen. Er ist ja dann weltberühmt worden und der Gitarrengott als Gitarrist bei Rat. Auf jeden Fall wollte ich vom Armin wissen, ob er als junger Gitarrist dann die anderen auch wahrgenommen hat und wer allenfalls sein Lieblingsgitarrist von denen ist.
So when I was growing up in San Diego, there were a lot of guitar players that came out of San Diego during the 80s. You know, the guys in Rat. It was also a band called Warrior. And then, of course, Jake, Craig Goldie, who I ended up replacing in Rough Cut. Funny enough, I was the youngest out of all of these guys. So most of them had already moved away and were already in L.A. starting to make names for themselves before I actually ever saw them play. I did see Jake once, I think, at the Yes Festival when he played with Ozzy. I never saw him play in San Diego. I don't remember if I ever saw Warren play in San Diego or not, but I probably saw him in L.A. a couple times with Rat. I used to see him in town hanging around at like Guitar Center and stuff, but I didn't really know him. Craig, I knew a little bit beforehand. I'm also not sure if I saw him play before he got the Rough Cut gig, but I knew about all of them. It was just a hotbed for guitar players. I feel fortunate enough that, you know, I kind of was probably the last one that came out of that whole scene. But I guess if I was going to say who is my favorite, I think it would probably be Jake. I think I just like Jake's whole vibe. And I think the guys in Rough Cut really liked me because so they were always kind of like, yeah, he sounds, you know, a little bit like Jake. And of course, Jake was in Rough Cut before as well. So Jake definitely is very unique and had a lot of really cool things that he used to do. And Craig, too. You know, Craig was also a very unique guitar player. And then Warren, you know, had a whole different thing. But yeah, I guess I had to pick. It would be Jake.
Okay, das ist natürlich absolut der Gitarristen-Porno, was jetzt gerade passiert ist. Und das könnte für mich noch Stunden weitergehen, aber wahrscheinlich ist es nicht gleich spannend für euch da draussen wie für mich. Gut, also haben wir das. Vielen, vielen Dank an mir, The Rock, dass du mir Rede und Antwort gestanden bist. Und jetzt sind ihr dran, Jungs. Jetzt habt ihr das alles gehört, ihr habt Geduld bewiesen.
Das kann ich brauchen, das ist spannend.
Sicher, okay. Ja. Okay, ich bin froh, ich habe ein bisschen Puls gehabt. Gut, aber ja, immer noch Puls, weil es geht eigentlich schlussendlich darum, ich habe euch ja jetzt genötigt, das Album auch ein bisschen genauer anzuhören. Mir ist es ja sehr wichtig, das muss ich nicht betonen. Aber jetzt hätte ich ein paar Fragen an euch. Zum Beispiel, Philipp, hast denn du Rough Cut überhaupt schon kennt vorher? Oder bin ich gekommen und du hast gesagt, okay, mach ich mal, los ich mal, aber whatever it is.
Ich habe die gekannt, was rausgekommen ist. Also im 85 ist es mal ein Begriff gewesen, aber irgendwie bin ich auf einer anderen Schiene unterwegs gewesen, also mehr auf der ja, Metallica-Schiene. Exodus ist so am Horizont gewesen, auf die Schiene viel mehr. Auf dem habe ich Rough Cut so ein bisschen ein Nebenthema gewesen und irgendwie bin ich dort auch nicht sonderlich neugierig gewesen in dieser Zeit. Aber bekannt als Band ist man in dem Sinn gesehen und der Sänger Paul Jotino habe ich dann eher später wahrgenommen, weil er bei dieser Stars-Platte vom Dio, die Benefiz-Platte, weil er dort auch mitgesungen hat. Und dann irgendwie habe ich damals auch mitbekommen, eben, dass der Dio die managt, also seine Frau, Wendy Dio. Und dann habe ich gedacht, kein Wunder, singt er auf Stars, weil sonst habe ich gedacht, das ist ja nicht so ein bekannter Name vergleichsweise. Oder? Ja, das ist so das, was ich gewusst habe. Ist dort. Die Platte habe ich wissentlich damals nicht gelost. Vielleicht habe ich mal reingelost und denke, nein, ist weniger gerade für mich. Ja.
Okay. Fran, du hast es wahrscheinlich nicht gekannt, Rough Cut.
Nein, ich habe es nicht gekannt und du hast ja nicht Look gelassen bei mir mit Hair Metal. Extrem tapfer. Und vor einem Jahr, also es sind jetzt anderthalb Jahre, hast du mir eine Playlist geschickt und dort hat es ja bei mir dann tatsächlich geknackt bei Rat. Und ich habe irgendwie zum ersten Mal Hair Metal so etwas wie anfangen ins Herz schließen. Und das ist wirklich hängen geblieben im Ohr. Und ich habe dann plötzlich sozusagen wieder Schlüssel gefunden, wie ich theoretisch Hair Metal hören müsste. Also quasi der Modus, wie ich an Hair Metal herangehe. Und dann habe ich gewusst, dass Rough Cut bei dir ganz weit oben steht. Und ich meinte mich an das Cover tatsächlich können zu erinnern, dort an dieser Plattenwand im Atlantis Records. Der Bandname hat mich in dem Sinn nicht begleitet. Platte habe ich auch nicht gehört. Ich war dort sowieso sehr weit weg gewesen. Von Hair Metal schon sowieso und von Metal auch sonst. Ich hatte dort so ein bisschen Hiatus zwischen 85 und 88. Also ich bin absoluter Rookie, was Rough Cut betrifft.
Gut. Nein, nicht gut. Nein, also, sorry. Ich getreue mir fast nicht, weil jetzt wird es ja wirklich ernst. Ihr habt ja das auch nochmal gelost, das Album. Das ist ja der Sinn von dieser Folge, dass man überhaupt versucht, sich auseinandersetzen mit dem Philipp. Gesamteindruck von diesem Debütalbum von Rough Cut. Hast du irgendwie etwas, was du gut gefunden hast?
Ja, es ist, also ich habe sie jetzt eben wirklich mehrmals gelost, also in dieser Vorbereitung seriös gelost. Ich finde es eine kuriose Platte. Sie hat so totale Ausfälle für mich und dann so total überraschend gute Songs auch. Also es ist eine seltsame Platte irgendwo durch. Aber du hast ja gesagt, es ist nicht wirklich die Hair-Metal-Schiene und irgendwie stimmt das. Es ist schon, es hat schon das Hair-Metal-Zeug ein bisschen drin, aber es ist so, als wäre es downtuned worden fast schon, was wahrscheinlich nicht ist, aber es klingt auch viel düsterer als jetzt die anderen Bands aus dieser Zeit. Und das spricht mich natürlich dann an, vor allem die düsteren Seiten. Ja, die zwei Cover-Versionen zum Beispiel, die finde ich beide nicht speziell notwendig. Also ich hätte lieber zwei düstere Songs mehr gehabt, anstatt die zwei Covers. Aber das ist wahrscheinlich Plattenlabel-Zeug wieder mal. Highlights für mich, ganz klar, Black Widow. Seltsam gut. Also es ist wirklich ein guter Song. Seltsam sage ich, weil es ist wie so eine Mischung für mich aus irgendwie Zeppelin meets irgendein Doom-Song oder sowas. Also ganz etwas Kurioses, aber funktioniert sehr gut, ja. Also ich finde auch wirklich, ist ein sackstarker Song. Und was mir auch sehr gefällt, ist Kids Will Rock.
Ah,
ja, yeah. Finde ich super, obwohl eigentlich...
Geil, weil normalerweise wird er wirklich fertig gemacht.
Ah nein, also. Irgendwie funktioniert er, so seltsam ist er mit dem Kinderchor und alles, aber irgendwie hat er etwas für mich, das völlig hängen bleibt. Er funktioniert total. You Keep Breaking My Heart ist auch toll, ist auch ein bisschen moody, hat ein sehr schönes Gitarre-Solo, also ab der dritten Minute brutal gut. Bei den anderen Songs wird es ein bisschen schwieriger, als der Opener komme ich nicht so ganz rein. Seltsame Referenz auch noch an etwa Krieg, also von
okay.
Genau. Hall of the Mountain King. Ja,
also per Gint-Zitat, oder? Ja.
Yeah.
Oh, ihr Nerds, scheiße. Jetzt will ich gebodigt. Ah, das, ja, am Schluss.
Ja, ja, genau, ja, das ist ja noch drin. Und da habe ich gedacht, wieso? Also nicht, dass, ich finde es ja schön, ich finde es ja ein tolles Stück, aber es ist so ein bisschen kurios reingerutscht. Ja, die Powerballade, die es noch hat, Dreaming Again, ist ja also so auf der AK-Schiene. Was ich nicht kann, sind vor allem die zwei Closer, Dress to Kill und She's Too Hot. Aber eben so über alles gesehen, sehr seltsame Platte, eben zum Teil wirklich sehr gut und zum Teil geht es völlig an mir vorbei. Also, ja.
Vielleicht einfach nochmal für mich, was hat denn das mit mir gemacht? Weil zu dieser Zeit sind noch eigenartige Platten rausgekommen. Also wir haben Bands wie Motley Crue, Rat hat mir gefallen, wir haben natürlich Dokken und wir haben hure viel hochgesprayte Bands, die auf einmal eine nach der anderen auftauchen. Und ich habe bei Rough Cut mega sympathisch gefunden, dass sie zwar auf dem Backcover so auch ein bisschen aussehen, aber die Musik nicht. Weil eigentlich bei der Musik bin ich ja immer noch so klassisch unterwegs gewesen. Eben Bands wie Tigers of Pantang, die ganze New Wave von British Heavy Metal. Und irgendwie habe ich gefunden, hätte ich dort anhängen können. Darum habe ich die so gerne gehabt. Plus, das 1985 war wirklich auch ein mega cooles Jahr gewesen. Und wahrscheinlich ist die Platte wie ein Soundtrack von diesem Jahr. Und ich bin immer wieder in das Gefühl zurückkatapultiert, wie es mir dort gegangen ist. Aber wie geht es denn dir, Fran, wenn du das Album los ist?
Ja, also ich finde es recht interessant, was der Amir Derak gesagt hat wegen dem AOA-Typ, der Black Widow nicht draufnehmen wollte, oder? Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie da verschiedene Kräfte in verschiedene Richtungen gezerrt haben bei dieser Platte. Ich finde, man hört aus dieser Platte ein bisschen an. Ich finde, es hat also mindestens einen Fuß im Classic Rock drin. Also ich höre zum Beispiel bei Black Widow höre ich eigentlich einen starken Zepp-Vibe. Ich meine, gerade wenn er irgendwie Middle East ist, was ja der Name Lotla vermuten, dann wäre ja eigentlich die Kaschmir-Schiene ja, logisch als Inspiration für Black Widow gesehen. Dann noch höre ich bei Cut Your Heart Out höre ich einen starken Bug at the Moon-Vibe. Also ich habe da irgendwie das Gefühl, da sind J.G. Lee seine Finger noch drin. Und dann noch kommt natürlich noch die Produktion von Tom Allen dazu, wo für mich gerade speziell jetzt beim Moment, jetzt muss ich ganz geschwind schauen. Ah ja, bei You Keep Breaking My Heart haben wir das notiert. Dort höre ich so einen Defenders-Vibe. Das erinnert mich so ein bisschen an Some Heads Are Gonna Roll. Ich bin ähnlich wie der Philipp ein bisschen gespalten. Also der Classic-Rock-Vibe ist natürlich der, der mich abholt. Und dann die Finger oder die paar Zehen, die in Richtung Hair-Metal weisen, machen es mir immer ein bisschen schwerer. Ich weiss auch nicht, ich sehe da immer irgendwelche Business-Typen, die sich die Hände reiben ab den Dollars, die sie sich versprechen, ab Hits, die sie ja dann je nachdem doch nicht werden. Wegen dem finde ich es immer ein bisschen schade, wenn Bands, die so talentiert sind, wie es Rough Cuts eindeutig sind, sich dann doch auch so ein bisschen an den Teufel verkaufen von diesem Business. Für mich sind fast in allen Songs die Riffs geil, die Strophen geil, alle Instrumentalteile, Solos, super und bei fast allen Refrain macht es bei mir einfach zu.
Okay. What? Okay. Jo, ja, ist hart.
Ich nein, es ist nicht, das ist, nein, das bin ja auch auf dich. Also, ja.
Super, ich bin mir es auch gewohnt. Das Album, ja, immer müssen wir es verteidigen. Eben, wie gesagt, ich kann es ja dann am Schluss auch nicht erklären. Was vielleicht noch spannend könnte sein, was wäre gewesen, wenn der Ted Templeman das Album produziert hat? Und dann ist es so, die Band hat eigentlich wollen, dass es der Dio produziert. Weil der Dio hat auch Demos gemacht. Und die Demos kenne ich. Der hat das recht rough produziert und eigentlich ziemlich cool. Und dagegen war eigentlich der Paul Shortino selber, der Sänger, weil er gesagt hat, es wird zu viel Einfluss auf meine Stimme haben. Am Schluss tut mich der Dio einfach dort andrücken, wo ich soll sein. Und das finde ich eigentlich noch eine vernünftige Aussage.
Absolut weise, ja.
Genau. Ich will euch ja nicht, doch, ich will euch schon überzeugen. Aber ich glaube, bei Black Widow muss ich nicht viel Überzeugungskraft beweisen, weil das ist wirklich ein absolut herausragender Song. Ich finde es auch spannend, dass Take Her euch nicht abholt, aber das ist euch gar nicht aufgefallen.
Absolut, ich habe geschrieben, spektakuläres Solo.
Okay. Aber es Riff nicht?
Doch, cooles Intro-Riff.
Okay. Weil das ist wirklich sowas von eigenartig.
Und also leicht nerviger Röffler.
Ja, das würde mich natürlich bei dir interessieren, Fran. Wir haben ja bei vielen Sachen ganz gleiche Vorzüge, was wir gerne hören, aber ich glaube, beim Gesang bei Rough Cut geht es jetzt auseinander, da sind wir nicht auf einer Ebene. Ich habe das super gerne, ich finde den Paul Shortino wahnsinnig geil. Da ist so irgendwie zwischen Dean Martin und Janis Joplin ist er daheim, oder hat Soul in der Stimme. Aber irgendwie, der holt jetzt nicht ab, gell? Das ist dazu classy.
Also ich glaube, dass das Element, das man am Schluss bei Rat geholt hat, ist der Gesang war, wo irgendwie etwas Dreckiges hat und etwas Gefährliches und auch etwas irgendwie Abgründiges trotzdem. Und das habe ich erst beim zweiten oder dritten Mal los checken. Und möglicherweise, dass ich jetzt Rough Cut müsste 4., 5., 6. Mal hören, bis genau diese Schicht irgendwie es wird. Das wäre ja alles gut gemacht, das weiß man ja nie. Aber ich hoffe, ich habe ja noch ein paar Jahre übrig, um dass es die Party noch irgendwie. Also, ja. Yeah.
Okay, gut. Bei dir, Philipp, du nicht auch an eine Tür klopfen, die gar nicht aufgeht, wenn es um den Paul Shortino, also den Sänger, geht?
Mir gefällt seine Stimme eben bei den dunkleren Songs, bei den Moody-Songs, finde ich, passt seine Stimme sehr gut. Bei denen mehr, sagen wir mal, radioorientierten Songs gefällt mir dort nicht so. Also, ja, dass er ein guter Sänger ist, ist unbestritten, ja, das ist klar, ja. Aber mein Lieblingssänger weiß jetzt auch nicht gerade aus dieser Zeit. Also, da hättest du noch ein paar andere über ihn noch. Ein bisschen, was ich lieber habe, ja.
Gut. Über die Songs haben wir es ja ein bisschen gehabt. Also da will ich jetzt gar nicht weiter graben, weil da kommt ja gar nicht viel mehr. Ja, Entschuldigung.
Frau. Also nur will ich sagen, also die Mid-Tempos sind extrem dominant auf dieser Platte. Zum Teil ein bisschen wie das Gefühl, es bleibt so ein bisschen kleben. Ich finde einfach, dass ein, zwei mehr Abtempo-Nummern gut vertreibt hat.
Was ist denn euer Ansatz, wieso dass die Band dort nicht geschafft hat? Nur schnell etwas vorausgeschickt. Ich glaube, das Jahr, das ihnen gefehlt hat, wo sie gewartet haben auf den Ted Templeman, das hat richtig weh gemacht. Mhm. Und ich glaube, ein Jahr früher noch könnte ein Gamechanger sein. Mhm. Sie haben alle gut ausgesehen, das ist schon müssen zu dieser Zeit. Mhm. Sie haben gute Songs gehabt. Mhm. Aber ich glaube, das Jahr, ja, das hat ein bisschen Tribut gezollt. Mhm. Aber was ist eure Theorie, wieso dass die Band eigentlich so völlig unter ferner Liefen platziert ist, wenn es um die Ära 80er USA-Metal geht?
Ja, also da hat es ja sicher ganz viele Business-Aspekte noch dabei, die wir von den Hintergründen her nicht kennen. Aber ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, dass es eben ein bisschen die Zerrissenheit ist, dass es nicht voll schon ins Hair-Metal-Horn bläst, aber auch nicht so Classic Rock noch ist, dass es so rauch produziert wäre, noch wie es in den 70er Jahren passiert ist. Also, dass es halt von dem ein bisschen zwischen Stuhl und Bank gefallen ist. Aber was das ganze Marketing von einem Album betrifft, irgendwie so, da kann es ja so gut sein, das werden wir dann noch bei anderen Alben in dieser Serie von Unsung Heroes werden wir so Geschichten noch mehr hören, was da alles schief gehen kann.
Philipp, was meinst du?
Also ja, es ist eine gute Frage natürlich. Es ist erstens eine Kombination aus Film. Also was der Fan gesagt hat, das Blatt ein bisschen zwischen Stil und Bank fällt, das stimmt natürlich total. Das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ob sie ein gescheites Video, also ob sie es nicht geschafft haben, ein gescheites Video auf MTV.
Überhaupt nicht. Katastrophale Videos.
Ja. Eben, wahrscheinlich hat das noch gefehlt, dass die Marketing-Schiene via MTV damals, wo extrem wichtig war, gerade in dem Stil, oder, dass sie dort irgendwie nicht reingekommen sind. Ja, ich denke, das sind zwei Faktoren. Aber es ist nicht die einzige Band. Also es gibt noch ein, zwei Bands, die mir auch einfallen aus dieser Zeit, wo ich damals mehr gehört habe, obwohl wenig durchgedrungen ist von dieser Art Musik zu mir damals. Aber wenn ich auf Night of the Crime denke, von Icon, wo auch eine Hammerplatte eigentlich ist.
Philipp, oh. Die Türe, die ist sowas von offen.
Ich sehe gerade so einen Silberstreif am Horizont.
Nein, du kannst ja gar nicht
reichen. Strichel-Section, die jetzt einsetzt.
Ich bin eben in drei Facebook-Hardcore-Icon-Fangruppen. Das ist so geil. Aber da will ich ja gar nicht erst anfangen, weil das ist dann noch viel schlimmer.
Ja,
aber das ist... Ja. Die findest du gut?
Ja, ja, die ersten zwei Icon-Platten finde ich super und die sind ja beide auch völlig gefloppt. Also, das hat ja keine Sau interessiert. Ja, oder? Ja. Und das verstand ich jetzt auch nicht. Oder? Also von dem her, eben, es ist noch schwierig zu sagen, wieso so eine Platte überhaupt nicht durchkommt, wie jetzt Raffgard oder halt Icon auch. Und Red halt schon. Also ich sehe schon ein, dass Red natürlich vielleicht bessere Singles jetzt gehabt hätte. Das sehe ich schon ein. Also wenn ich jetzt an Lay It Down denke von Red, ja, perfekte Single, oder? Ja. Und das fehlt da vielleicht auch so, die perfekte Single im Vergleich. Ja.
Also ich finde halt als Hair-Metal-Nerd, wie soll ich das sagen, Red sind ja auch sehr gut auf ihren Instrument. Also da kann man jetzt wirklich nicht dagegen sprechen. Und eben Rough Cut sind es auch. Motley Crue sind es nicht. Warren sind völliger Durchschnitt. Dokken hat einen guten Gitarrist und einen mittelmäßigen Sänger. Und ich glaube, was mich bei Rough Cut abholt, ist einfach, dass die Qualität für mich gestimmt hat. Also für mich ist eben der Sänger super, die Gitarristen sind eh mega geil. Aber ich meine, sorry, also das meiste, was abgeliefert worden ist, Mitte 80er, ist ja wirklich auch für mich himmeltraurig. Also, oder ich meine, Theater of Pain, Motley Crue, ich meine, sorry, das grauenhafter Scheissdreck. Oder? Also, zum Glück jetzt dort, dann gleichzeitig auch noch irgendwie Alben von Metallica gehen oder so, weil ganz so schlimm ist dann noch mehr schon nicht passiert gewesen, wie man oft meint. Und zum Beispiel Ramir hat jetzt auch vorhin noch eine Band genannt, die ich auch immer mal wieder ausgrabe, das ist Warrior.
Ah, die haben ja gelost, Fighting for the Earth, genau. Habe ich viel gelost, was rausgekommen ist.
Mega cool, aber was hat dort nicht gestimmt? Also das kennt jetzt wirklich gar niemand eigentlich. Die hat zwar ein grandioses Video gehabt, die Platte ist mega cool, aber das ist einfach, das war in ihrer Zeit ein bisschen voraus gewesen. Die haben ein Image gehabt, so ein bisschen Science Fiction, die haben einen Sänger gehabt, der nicht ganz reingepasst hat in die Zeit. Eben logisch macht er nachher mit dem Steve Stevens eher etwas. Ja, und für mich geht es bei Rough gerade auch so ein bisschen darum, also die sind eigentlich zur falschen Zeit am falschen Ort.
Also du, ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg, du hast uns ja Husis gegeben zum Machen daheim. Und eine Frage ist ja da drin, was könnte der Grund sein, warum du das Album genau so geil findest? Und ich denke, ja, dass es komplett nicht von der Hand zu weisen ist, dass Gitarristen die absoluten Stars sind im Hair Metal, oder? Also die Qualität der Gitarristen hat ihm überhaupt nicht abgenommen. Was mir ein bisschen ein Rätsel ist, also ich habe ja bei weitem nicht nur Musik gehört, wo irgendwelche Schlagzeugvirtuosen gefeatured hat, überhaupt nicht. Aber mir nimmt es jetzt noch Wunder, was du an dieser Rhythm-Section jetzt hörst, was sie quasi aufs gleiche Level wie die Gitarristen würde setzen.
Ich finde Rhythm Section in dem Sinn super, weil für mich ist es einfach total absolut solid. Nicht virtuose. Aber ja, nein, da gehe ich mit reinig. Das, ja, das ist jetzt nicht highest level. Also,
also Musik, die junge Elven zum Gitarrenspielen bringt, aber vermutlich eher weniger zum Schlagzeugspielen, oder? Ja. Könnte man sagen.
Ja. Aber wieso gefällt es mir? Was könntest du dir vorstellen? Wieso, dass das
an sich?
Ja.
Also ich denke, dass es Gitarristen-Porno ist.
Mhm.
Ja?
Nicht? Ich habe wirklich an dem Gesang sowas von Freude und an diesen einzelnen Songs, also von diesen 10 hat es 4 drauf. Und die sind einfach so wichtig für mich geworden, die finde ich so gut. Das ist dann schon auch fast eher der Gesang oder der Song.
Also irgendwie, du hast jetzt so eine Brandrede für das Album gehalten und irgendwie nichts würde mir jetzt ferner liegen, da irgendetwas, weil ich freue mich an deiner Freude. Aber ich, beim Gesang höre ich das nicht. Und wir haben ja viele Bands, wo wir das gemeinsam hören. Da kann ich mindestens im Moment, aber eben, ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre.
Philipp, wieso bin ich so begeistert von diesem Album? Du kennst mich, wir haben vorher herausgefunden, bevor wir auf Record gedrückt haben, dass wir uns 40 Jahre kennen.
Und
du kennst mich auch zu den schlimmsten Zeiten.
Ja, ja.
Vielleicht hast du eine gute Antwort, auch für mich.
Ja, Abby hat eigentlich das auch vermutet, was der Fan gesagt hat, wegen der Gitarristen. Und das ist ja nicht. Aber ich kann mich schon an die Zeiten zurück erinnern. Oder? Das sind ja du bist sehr in dem Rad. Motley Crue am Rand ein bisschen mehr, Ozzy war sehr gross aktuell bei dir, das kann mich noch gut erinnern. Und es hat so ein paar Leute auch um dich herum gehabt, die sind alle ein bisschen auch so in dieser Richtung unterwegs gewesen. Oder, und irgendwie hat das einfach gut reinpasst, so gesehen, Raff gehabt. Aber eben, ich könnte jetzt, eben, ich habe es festgemacht an den Gitarristen, ja, und das ist ja offenbar nicht, oder, ja. Das Schottino ist schon ein guter Sänger, aber dass das quasi der Schlüssel jetzt ist, dass so quasi so wichtig ist, die Platte, auf das wäre jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen, nein.
Wenn ich noch das darf sagen, was ich noch interessant finde, ist, wenn man ein Gespräch zulässt, was der Amir daran gesagt, ist eigentlich das fast der Eindruck entsteht, dass du fast noch ein grösserer Fan bist vom Album als er selbst. Und das finde ich noch interessant, weil das, was es mehr macht, könnte eben das Element sein, wo, wenn man so dermaßen persönlich ein Album ins Herz schließt, wo eben gerade nicht so ein riesen Erfolg kommerziell geworden ist, dann ist es noch viel mehr ein sein eigenes Ding. Und ich glaube, das doch haben wir extrem viele persönliche Erinnerungen, eben wenn du das, mit wem du das gelöst hast, zu welchem Moment und so.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, genau das ist es vor allem irgendwie. Durch das, dass es nicht so der Mega-Seller war und es war meins, oder? Genau. Und ich habe mit ein, zwei Leuten das Gefühl austauschen können. Aber that's it. Und vielleicht macht es wegen dem das Album eben, das so wichtig ist.
Absolut. Und du hast ja eigentlich wie eine unsichtbare Visitenkarte von diesem Album die ganze Zeit bei dir. Und eigentlich bei allen, die irgendwie sich nur halb fürs Gleiche interessieren wie du, irgendwie kommt in dem Moment, wo du dann sagst, kennst du eigentlich das Rough Cut Debütalbum? Mm, genau. Oder? Und dann ist eigentlich so der ultimative Test irgendwie so, weiss der Typ wirklich Bescheid oder nicht, oder?
Ja, also, ja, um das geht es wahrscheinlich eigentlich auch, was du jetzt gesagt hast. Und das wäre auch ein schönes Schlusswort. Außer der Philipp hat noch etwas.
Ja, weißt du, für was angeblich an mir der Rock steht?
I'm here to rock.
Und ich habe mir da irgendwelche irakischen Wurzeln. Oder?
Er ist ein Türk, oder? Nein, er ist ein Middle East, ich weiß nicht genau, Irak. Ich glaube, er gemeint Iran. Ah. Aber das Amir. Die Rock ist, also wie er sagt auch,
I'm here to rock.
I'm here to rock.
Das ist das Schlusswort. I'm here to rock.
Jo, also hey, danke vielmals, dass es euch angetan haben, das Album zu hören.
Sehr gerne, ja.
Und das war es auch schon gewesen, die Folge zum Debütalbum von Rough Cut, meine Herzensangelegenheit. Und die nächste Folge, da geht es dann um eine Herzensangelegenheit von Fran, nämlich um das Album Fire Down Under von Riot. Bis dahin, bleibt gesund, rockt das 2024, bis gleich. Ciao zusammen.
Nerdcast. Der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.